mit dem Schweizer Astronauten, Herr Claude Nicollier. Guten Tag, Herr Nicollier.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Es freut mich ganz besonders, dass Sie, trotzdem, dass Sie wenig Zeit haben hier in der Schweiz, ein wenig Zeit haben gefunden für uns, für IJS Radio.
Es ist mein Vergnügen.
Dankeschön. Sie sind Pilot der Swissair gewesen und sind auch Pilot bei der Schweizer Armee. Sie fliegen die Tiger-Flugzeuge. War eigentlich das Fliegen schon immer Ihr Traum?
Ja, es ist mein Traum gewesen seit sehr langer Zeit. Also ich habe Flugzeugmodelle gebaut, wenn ich sehr jung war, etwa 7 Jahre alt. Und dann bin ich Zivilpilot gewesen und Militärpilot gewesen, viel später Testpilot gewesen. Und natürlich für mich ist das Space Shuttle das endgültige Flugzeug, das nicht nur in der Atmosphäre in die Vertikale geht beim Start und am Ende der Mission gleitet in der Atmosphäre vor der Landung, aber auch sehr rasch um die Erde geht, also mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Also das ist das Ende des Traums eines Pilots, so eine rasche und leistungsfähige Maschine fliegen zu können. Also das war wirklich ein Traum für mein ganzes Leben.
Als man zum ersten Mal erfuhr hier in der Schweiz, dass auch ein Schweizer Astronaut vorgesehen ist, mitzufliegen ins All, war das für uns ein freudiges Ereignis. Dann kam allerdings ein langes Warten. Was war in dieser Zwischenzeit all in diesen Jahren passiert? Sie mussten sich wohl vorbereiten. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Was ist da passiert?
Ja, also die erste europäische Astronauten, die in 1978 gewählt worden sind, wir waren 3, ein Deutscher, ein Holländer und ich, waren für den ersten Space Lab Flug vorgesehen. Space Lab ist ein Raumlaboratorium, das in Europa gebaut worden ist. Und die Idee dieses Programms war, das Space Lab im Frachtraum des amerikanischen Shuttles zu haben für Missionen des Shuttles mit wissenschaftlichen Zielen. Und der erste Flug von Space Lab, das war vorgesehen in 1983, war vorgesehen mit ein europäischer Astronaut an Bord. Und die 3 Astronauten, diejenigen, die ich erwähnt habe, wurden gewählt für diese Mission. Nach einigen Jahren wurde festgestellt, dass dieser Flug ziemlich viel verspätet wurde und dass es schlussendlich nicht 3 Astronauten benötigte, aber nur 2. Und es gab einen Platz für einer von uns, zusammen mit amerikanischen Astronauten trainiert zu werden in Houston für spätere Missionen, aber als sogenannte Mission Specialist mit mehr Verantwortlichkeiten im Bereich Space Shuttle. Und mit meinem Interesse an der Fliegerei war ich sofort ein Volontär. Also ich habe an die ESA gesagt, ich möchte das machen. Für mich hieß das mehr Training und mehr Verantwortlichkeiten für meinen ersten Raumflug. Aber natürlich ein Raumflug ziemlich viel später als meine anderen europäischen Kameraden. Meine Kameraden sind respektive in 83 und 85 geflogen. Für mich war mein erster Raumflug vorgesehen in 86, aber das ist einige Monate nach der Challenger-Unfall. Und natürlich bei dieser Unfall wurde das ganze Programm viel verspätet. Und der Space Shuttle ist nicht mehr geflogen während etwa 2 Jahren nach diesem Unfall von Anfang 86 bis Mitte 88 ist der Shuttle nicht geflogen. Und ich wurde gewählt in 89 für eine Mission, die schlussendlich in 92 stattgefunden hat. Also für mich hat es geheißen, mein erster Flug 12 Jahre nach Beginn meiner Astronautentraining in Houston und 14 Jahre, nachdem ich von der ESA ausgewählt worden bin, in der Gruppe der ersten europäischen Astronauten.
Herr Nicollier, Sie haben den Unfall von der Challenger angesprochen. Da ging ja für uns ein Traum in Brüche. Man hat eigentlich den Eindruck gehabt, die Raumfahrt wäre eine sehr sichere Angelegenheit. Dieser Eindruck wurde ganz brutal gestoppt. Was waren denn Ihre ersten Gefühle, ersten Gedanken nach diesem Unfall?
Ja, natürlich, das erste Gefühl war Schock und Traurigkeit. Also das waren 7 Freunde, die ich gut kannte. Die Gruppe Astronauten in Houston war bei dieser Zeit relativ klein. Es ist viel größer geworden und wir kannten uns sehr gut. Schock und Traurigkeit, das sind sicher die ersten Gefühle. Aber natürlich, das ist Abenteuer, was wir machen. Wir schieben Grenzen. Wir forschen in Gebiete, die noch nicht geforscht worden sind. Und es gibt immer Gefahr mit großer Abenteuer gebunden. Und das Gefahr weiß man. Natürlich, es gab auch Fehler. Die NASA hat Fehler gemacht in Konzept auf einer Hand und auch in der Überwachung der technischen Status des Space Shuttles. Und es wurde später festgestellt in der Untersuchung nach dem Unfall, dass es klar war, dass es Fehler gab in diesem Programm. Diese Fehler wurden in der Zwischenzeit natürlich korrigiert und ich glaube, das Space Shuttle ist viel sicherer geworden, aber immer noch, das ist Abenteuer und die Natur dieser Abenteuer ist so, dass es eine relativ große Gefahr gibt. Also bei jedem Shuttleflug weiß man, dass man ungefähr eine Chance hat unter 100, also eine 100%, eine 100, wie sagt man, 1%.
100%ige Sicherheit.
Ja, es gibt keine 100%ige Sicherheit, aber es gibt 1 über 100 Chance, dass es eine große Katastrophe gibt oder einen großen Unfall gibt. Aus 100 Missionen im Mittelwert kann man erwarten, dass es einen großen Unfall gibt. Also das ist ein ziemlich großer Bruchteil. Das heißt, dass es gibt eine relativ große Gefahr in dieser Abenteuer. Aber noch einmal, große Abenteuer heißen Gefahr. Das ist absolut klar. Es gibt andere Abenteuer, in denen Menschen beteiligt sind. Also diejenigen, die Bergen klettern, also wissen das. Und, oder die Tiefen der Ozeanen forschen. Es gibt auch Gefahr. Man akzeptiert das schlussendlich. Man weiß, dass die Agenturen und diejenigen, die die Raumschiffe bauen und alle die Teile bauen, machen das Beste, sodass es so sicher als möglich ist. Aber es gibt in dieser Übung natürlich eine relativ große Chance, dass es Unfälle gibt.
Sie sind inzwischen 3-mal im All gewesen. Könnten Sie uns diese 3 Missionen beschreiben? Was waren die jeweiligen Aufträge?
Ja, also meine erste Mission war Mission 46 des Space Shuttles in Juli, August 92. Und das war eine Mission, wo man die Wissenschaftsplattform, unbemannte Wissenschaftsplattform Eureka, von der Europäischen Weltraumagentur in die Umlaufbahn platziert hat. Und das war meine Verantwortlichkeit, mit dem Manipulatorarm das zu tun. Das hat gut geklappt. Und der zweite Teil der Mission war der erste Test eines sogenannten Fesselsatellits. Das ist ein italienisches Konzept, wurde in den 70er Jahren von Italienern entwickelt. Ein Konzept, um elektrische Energie im Weltraum zu produzieren, ohne dass man Solargeneratoren braucht. Oder man kann auch so ein System benutzen als sogenannter Elektromotor, wo man die Umlaufbahn nach oben wechseln kann, ohne dass man Treibstoff braucht. Also das ist sicher eine interessante Technologie für die Zukunft der bemannte und unbemannte Weltraumfahrt. Und der zweite Teil dieser ersten Mission war der Test dieses Konzepts. Es hat nicht gut geklappt, da der Ausspulsystem hat sich blockiert nach etwa 250 Meter Ausspulen des Kabels. Vorgesehen waren 20 Kilometer Ausspulen. Natürlich, man war sehr weit von der Endziel. Aber sagen wir, das prinzipielle Konzept wurde trotzdem bewiesen. Man hat elektrische Energie, sehr wenig, ich muss sagen, aber ein wenig elektrische Energie erzeugt mit diesem System. Und man hat bewiesen können, dass man so ein System kontrollieren kann. Von der mechanischen Seite, das war nicht absolut klar, dass das möglich war. Und man hatte Beweise so bewiesen, dass das möglich war. Meine zweite Mission war nur 1,5 Jahre nach der ersten und das war eine relativ kurze Zeit für die Vorbereitung einer relativ schwierigen Mission. Das war der erste Besuch von dem Weltraumteleskop Hubble. Dieses Weltraumteleskop wurde in 1990 in die Umlaufbahn platziert, hatte einige Probleme. Der Hauptspiegel hatte nicht genau die richtige Form und die Bilder am Fokus dieses Teleskops hatten nicht die erwartete Schärfe. Und auf einer Hand musste man einige Systeme auswechseln und man musste auch ein Gerät installieren im Teleskop, um diese falsche Form des Hauptspiegels zu korrigieren, sodass man wieder scharfe Bilder mit dem Teleskop produzieren könnte. Und das war eine sehr erfolgreiche Mission, eine 11-Tage-Mission auf eine ziemlich große Höhe, 600 Kilometer über die Erdoberfläche. Eine schwierige und wichtige Mission für die NASA, da es war sehr wichtig, Erfolg zu haben bei dieser Mission und man hat totale Erfolg gehabt. Ich muss sagen, das war für mich eine tolle Mission. Nicht nur als Pilot, aber auch als Astrophysiker, diese Chance zu haben, der leistungsfähigste Teleskop, die die Menschen je gebaut haben, zu reparieren, war für mich eine sehr große Chance. Es hat gut geklappt. Sehr schöne Mission. Meine letzte Mission, die dritte, war in Februar, März letztes Jahres, Mission Nummer 75 des Space Shuttles. Hauptziel war wieder diese italienische Fesselsatellit einzusetzen. Diesmal hat man fast 20 Kilometer erreicht, genau 19,7 Kilometer. Dann hat der Kabel gebrochen, nicht weil er zu dünn war, aber es gab eine sogenannte elektrische Entladung. Bei dieser Zeit hatte man auf dem Kabel schon 3,6 Kilovolt elektrische Spannung und plötzlich leider hat sich eine elektrische Entladung produziert im Frachtraum und das hat sehr rasch den Kabel geschmolzen und Satellit und Kabel sind weg von uns gegangen. Also das war enttäuschend, aber wieder einmal, das ist eine sehr schwierige Experiment und technisch gesehen ist das gar nicht einfach und das war ein Beweis, dass man noch nicht alles verstanden hat und die Techniker müssen das noch bearbeiten, sodass der Ausspulsystem sicher ist von der elektrischen Seite, bevor man wieder das macht in der Zukunft. Aber ich bin absolut überzeugt, dass einmal wir werden solche Systeme sehen in die Umlaufbahn um die Erde, um zu erlauben, Raumstationen auf eine gewisse Höhe zu behalten oder nach oben zu bringen, ohne dass man Treibstoff braucht dafür.
Man hat gehört, dass die Spannung, diese 3,6 Kilovolt, die Erwartungen übertroffen hätten. Stimmt das?
Ich muss sagen, dass die Spannung genau gemäß Erwartungen war. Also das ist eine relativ unkomplizierte Formel, die man braucht, um diese Spannung zu kalkulieren. Und man hat genau das gehabt, was man erwartete. Aber der Strom, elektrische Strom, war viel größer als vorgesehen. Und wie Sie wissen, mit Ohms Gesetz, der Zusammenhang zwischen Spannung und Strom ist der Widerstand des elektrischen Systems. Und das hieß, dass dieser Widerstand durch die Ionosphäre viel kleiner war als vorgesehen. Und das heißt, dass wenn man so ein System in der Zukunft braucht, um elektrische Energie zu erzeugen oder als Elektromotor, wird es viel effizienter sein, als man glaubte vorher.
Nun, vielleicht ein Blick in die Zukunft. Es ist ja vorgesehen, dass Sie ein viertes Mal fliegen.
Ja. Es ist vorgesehen. Also die NASA hat mir gesagt, dass sie die Absicht hat, mich wieder einzusetzen. Und das hat natürlich mich sehr gefreut. Ich arbeite jetzt in Houston am Boden im Bereich Robotik für die internationale Raumstation und auch für das Space Shuttle. Jeder Astronaut Zwischenflüge oder Zwischenperiode, wenn sie in Training sind für Missionen, haben dann Bodenarbeit, und das ist mein Bodenarbeit jetzt mit zwei anderen Astronauten und zwei NASA-Ingenieure arbeite ich im Bereich Robotik für die zukünftigen Systeme. Aber in etwa einem Jahr wird man anfangen, die ersten Elemente dieser internationalen Raumstation in die Umlaufbahn zu bringen. Und es ist wahrscheinlich, dass ich bei so einer Mission, wo man Elemente bringt, da oben und ankoppelt, andockt an Elementen, die schon da oben sind. Also das werden sehr interessante und schwierige Missionen sein. Und ich freue mich schon dafür, dass ich einmal, sagen wir, vielleicht in 98 oder 99 im Einsatz wiederkomme.
Das hoffen wir alle für Sie auch.
Danke.
Etwas, was uns hier interessiert, wie ist denn so der Alltag oben im All? Ich meine, in der Schwerelosigkeit wird sicher vieles anderes sein als hier. Und auch, wie ist der Tagesablauf?
Ja, also man geht um die Erde in 1,5 Stunden. Das heißt, pro irdischer Tag geht man 16 Mal um die Erde. Und man kann sagen, dass ein Tag dauert nur 1,5 Stunden. Und man kann natürlich nicht während einer Stunde arbeiten und dann eine halbe Stunde schlafen und dann wieder dasselbe machen, 16 Mal pro irdischer Tag. Man arbeitet und hat Ruhe gemäß dem Flugplan. Und der Flugplan ist mit sogenannter Mission Elapsed Time dividiert. Mission Elapsed Time startet auf Null, wenn wir starten, auf die Startrampe in Kennedy Space Center, und wird gezählt in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Und unsere Flugplan ist so geteilt, dass wir Perioden haben von 24 Stunden, und in so einer Periode von 24 Stunden hat man mehr oder weniger zwischen 6 und 8 Stunden Schlaf. Nach der Schlafperiode hat man, sagen wir, 2 Stunden Nachschlafperiode, Zähne putzen, Frühstück nehmen und so weiter, ein wenig exerzieren. Dann normalerweise gibt es mehr oder weniger 12 Stunden Arbeit. Und in der Mitte gibt es ein rasches Essen. Normalerweise braucht man nur 5 Minuten oder 10 Minuten zu essen. Man vorbereitet etwas sehr rasch und isst das, ohne dass man viel Zeit braucht. Und am Ende dieser 12 Stunden Arbeit gibt es wieder etwa 2 Stunden Pre-Sleep Activity, sogenannte Pre-Sleep Activity, das heißt Vorschlagtätigkeit, wieder Zähne putzen und vielleicht ein wenig exerzieren. Und dann geht man zu schlafen für etwa 8 Stunden und dann fängt es wieder am nächsten Tag. Wenn ich Tag sage, ich meine Tag in der Flugplan. Da ein Tag da oben dauert nur 1,5 Stunden. Pro 1,5 Stunden gibt es einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang.
Hat denn dieses Gefühl der Schwerelosigkeit auch auf den Körper bestimmte Auswirkungen?
Ja, ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Gefühl. Man hat ein fantastisches Gefühl der Freiheit. Also man kann sich bewegen, wo man will. Man kann zum Beispiel seinen Schlafsack auf die Decke installieren oder auf dem Wand. Und es ist wirklich ein sehr komisches und angenehmes Gefühl. Vielleicht nicht angenehm sofort, während einige Stunden, nachdem wir in die Umlaufbahn kommen, gibt es manchmal Probleme, physiologische Probleme, wo man sich nicht sehr gut fühlt, wie Sehkrankheit zum Beispiel. Aber sagen wir, nach 24 Stunden in die Schwerelosigkeit ist das normalerweise vorbei und man kann die Schwerelosigkeit für den Rest der Mission genießen, total genießen.
Wenn jemand selber mit dem Gedanken spielt, auch dieser Beruf, der würde mir auch gefallen. Ein Junger, der diesen Traum auch hat, wie Sie ihn einmal hatten. Was für Voraussetzungen muss denn ein Mensch mitbringen, der sich bei der NASA melden will?
Ja, also für mich war natürlich bei der ESA, Europäische Weltraumorganisation, ich bin ein Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation, aber in bei der NASA detachiert, da hier in Europa hat man keine eigenen Mittel, um Astronauten in die Umlaufbahn zu bringen. Vielleicht hat man das einmal in der Zukunft mit Ariane 5, aber jetzt hat man das nicht. Und die Voraussetzungen für Astronauten, die direkt bei der NASA sich anmelden oder bei der ESA, sind ungefähr dieselben. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, daran zu glauben. Es gibt wenig Platz für Astronauten, insbesondere hier in Europa, für die Gründe, die ich vorher gesagt habe. Wir haben keine eigenen Mittel, um Astronauten in die Umlaufbahn zu bringen. Aber es gibt einige Plätze und es gibt auch Plätze für Schweizer, da die Schweiz ist ein Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation und jedes Mal, wenn die ESA Astronauten sucht, gibt es Chancen für Schweizer. Man muss daran glauben, es ist nicht, weil es wenig Platz gibt, dass einer sagen muss, ja, ich habe zu wenig Chance und das lohnt sich nicht. Es lohnt sich immer, wenn man darüber traut und wenn man daran glaubt und sehr stark glaubt. Natürlich ist die Erziehung ein wichtiger Faktor auch. Es kommen nur in Frage entweder Piloten oder Ingenieure oder Wissenschaftler oder Mediziner. Das sind die Berufe, die geschätzt sind und die den richtigen Vorbereitung geben, um Astronaut zu werden. Man muss auch natürlich in guter Gesundheit sein. Die medizinische Untersuchung, bevor man Astronaut wird, ist ziemlich hart. Es ist klar, es wird alles sehr genau untersucht und man muss einfach in sehr guter physischer Zustand sein. Emotionelle Stabilität ist auch ein Faktor, das zählt und wird auch in der medizinischen Untersuchung genau zu Probe kommen. Also das sind die Elemente. Der wichtigste Element ist wirklich daran glauben und dann die richtige Ausbildung haben, insbesondere Technik und Wissenschaft oder Pilot oder Mediziner und emotionelle Stabilität und gute Gesundheit. Aber ich sage noch einmal, es gibt Chance für jeder, der daran glaubt, dass er das machen kann.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Helden, die sich gerne mit Ruhm beklecken, nicht unbedingt gesucht sind, wahrscheinlich eher dienstbare Teammenschen, oder sehe ich das falsch?
Ja, also Teamarbeit ist sehr wichtiger Faktor. Ich muss sagen, für mich, dass ich die Gelegenheit hatte, vorher in einer Staffel zu arbeiten, als Staffelpilot mit Venom und dann mit Hunter. Später ist der Tiger gekommen, aber nur später. Das war ein wichtiger Element meines Ausbildungs. Also man lernt das zum Beispiel im Militär, auch in der zivilen Leben, aber natürlich in einer Staffel unserer Flugwaffe. Das war für mich eine sehr gute Gelegenheit, Teamarbeit zu trainieren in eine Umgebung mit ziemlich viel Druck und auch meine Tätigkeit als Swissair-Pilot. Ich war Co-Pilot auf DC-9 in Mitte der 70er Jahren und da dort lernt man Teamarbeit mit der Rest der Besatzung, mit der Kommandant. Das ist absolut klar.
Herr Nicolier, wenn ich Sie so völlig spontan frage, was war denn Ihr schönstes Erlebnis im All? Was fällt Ihnen dabei ein?
Ja, also es gab so viele sehr starke Momente. Es ist vielleicht fast schwierig für mich da zu sagen, aber wenn ich einen nehmen muss, ich würde sagen, nachdem wir erfolgreich den Weltraumteleskop Hubble repariert haben, das war Mitte Dezember 1993, die Zufriedenheit, die die ganze Besatzung hatte bei dieser Zeit, war sehr groß und das war vielleicht für mich der tollste Moment. Aber es gab viele, viele andere sehr hohe Momente in meinem Astronautenleben da oben.
Vielleicht noch eine letzte Frage oder ein letzter Gedanke. Wenn Sie so oben im All sind und Sie blicken auf die Erde, auf dieses Juwel, im All. Und sie hätten jetzt die Möglichkeit, mittels einem direkten Draht zur Erde der Menschheit etwas zu sagen, irgendeine Botschaft. Was möchten Sie da sagen?
Ja, also wenn ich meine Gedanken in nur wenig Worte sagen kann, ich würde sagen, die Erde ist eine schöne Planet, sehr schöne Planet, sehr zerbrechliche Planet, sehr einsame Planet auch. Das sind die drei Stichwörter. Die Schönheit ist etwas, das absolut klar ist. Also die Sicht der große Bergketten wie Himalaya. Man sieht die ganze Himalaya in einem Blick oder fast die ganze Anden in einem Blick. Also das ist absolut fantastisch. Und auch die Überflüge der Sahara-Wüste zum Beispiel, das dauert nur etwa 8 Minuten zwischen die Westküste Afrikas, sagen wir Dakar, bis wir über Ägypten sind, nur etwa 8 Minuten. Das sind sehr schöne 8 Minuten, kann ich Ihnen sagen. Das ist die Schönheit. Zerbrechlichkeit, man sieht viel Zerstörung der Vegetation, Waldfeuer, Waldzerstören, insbesondere in Südamerika, in Afrika, Madagaskar und in Indonesien sieht man das viel. Und natürlich, man sieht, wie zerbrechlich unsere Erde ist und wie es wichtig ist, für die Erde zu sorgen in der Zukunft. Die Einsamkeit, das ist immer ein Gefühl, das ich gehabt habe. Während der Zeit, wenn wir die Sonne über den Horizont tauben haben, das heißt etwa eine Stunde pro Umlaufbahn. In einer Umlaufbahn gibt es 1,5 Stunden, wie ich gesagt habe, eine Stunde mit der Sonne über den Horizont und eine halbe Stunde nachts. Und während der Tag, wenn die Sonne über den Horizont ist, sieht man die Erde mit einer sehr tief schwarzen Hintergrund. Und man hat das Gefühl, dass die Erde absolut einsam ist im Universum. Das ist nicht wahr. Man weiß, es gibt andere Planeten, es gibt die Sonne, es gibt Sternen, es gibt Galaxien. Man weiß, man ist nicht absolut einsam. Aber wir sind sehr weit von anderen Himmelskörpern, wo es vielleicht Leben gibt. Und alle unsere Probleme muss man selber lösen. Niemand wird uns helfen von außen.
Herr Nicolier, ich weiß, Ihre Zeit hier in der Schweiz ist sehr begrenzt. Sie müssen ja schon bald wieder zurück. Umso mehr freut es uns und möchte ich mich selber und im Namen des gesamten Teams von IJS Radio sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken.
Es war mein Vergnügen. Danke vielmals, Herr Schmidt.
Danke, Herr Nicolier.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer daheim. Mein heutiger Gast kommt aus dem Bereich Weltraumfahrt. Es ist der bekannte Referent, der Dr. Bruno Stanek. Herr Stanek, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Guten Abend miteinander.
Ich möchte mit euch gerne ein bisschen reden über das Space Shuttle. Und vielleicht gerade mal ganz eine einfache Anfangsfrage. Was war eigentlich die Idee gewesen von dem Space Shuttle?
Die Idee war schon relativ alt, wegzukommen vom Wegwerfprinzip. Eine Rakete ist etwa 1000-mal teurer zum Herstellen wie der Treibstoff, den man einfüllt. Und das ist ein Verhältnis wie bei einem Auto oder einem Flugzeug, wo man ja nicht nur einmal fliegen lässt. Bei der Rakete war keine andere Möglichkeit da gewesen. Und darum war eben der Transport im Weltraum sehr teuer gewesen. Und wenn man den hochrechnet, wenn man jetzt mit einem solchen Shuttle, wenn auch vielleicht nicht 1000-mal, aber wenigstens 100-mal könnte fliegen, dann kommen natürlich die Kosten enorm oben runter, weil sich die Herstellung amortisiert über so und so viele Flüge. Und das war die Uridee gewesen. Aber ein Space Shuttle zu machen, einen Raumtransporter, der am Stück fliegt und alle Teile wieder können verwendet werden, das ist in der ersten Generation noch nicht möglich gewesen. Man sieht auch an dem an, es haben andere Nationen es auch noch probiert. Die Russen haben es versucht, mit einer Kopie vom amerikanischen, die sind gescheitert. Oder auch Europa hat das Programm ganz müssen aufgeben. Es ist nicht leicht. Der amerikanische ist der einzige, den es gibt, der jetzt seit 16 Jahren fliegt. Und jetzt ist man bereit für etwas Besseres, wo denn dem Ideal, das man von Anfang an hatte, näher kommt.
Wie sieht die Rakete aus, der grobe Aufbau?
Der grobe Aufbau ist eigentlich nach wie vor immer die gleiche Idee. Man nimmt einen spezifisch schweren, aber nicht unbedingt qualitativ guten Treibstoff und kombiniert ihn mit einem sehr guten, aber leider spezifisch leichter Treibstoff, also Sauerstoff, Wasserstoff allein würde man gerne nehmen, aber mit dem bringt man gerade am Anfang, wenn die Masse noch voll ist, bringt man ihn nicht vom Boden weg, weil dann muss man natürlich einen Schub haben, der grösser ist als das Gewicht. Und das bringt man auch nicht so leicht an, darum braucht es die Starthilfe-Triebwerk. Wenn man mathematisch das rechnet, also theoretisch durchrechnet, stellt man eben bei einem Gemischtantrieb fest, dass man das eine und das andere braucht. So, wenn man auch mit dem Zug oder mit dem Taxi allein nicht beides kann machen, man braucht beides. In der Kombination ist das Optimum. Und so ist es da aus den zwei verschiedenen Antrieben, die das Optimum geht. Beim Shuttle ist es so, dass es einmal nicht in Serie geschaltet ist, sondern parallel. Es braucht also den grossen externe Tank, den wirft man weg, das war die geniale Idee von der ersten Generation, den wirft man wieder weg, das ist der einzige Teil, der verloren geht, aber den macht man so billig, wie man kann, der externe Tank und die teuren Teile, nicht so sehr Computer und das Cockpit, aber vor allem die Triebwerke, jedes von diesen Triebwerken kostet heute so viel wie ein mittelgrosser Jet. Und da wird man natürlich jedes Mal wieder benutzen, 3 Stück hat es hinein, die kommen integriert in Orbiter, kommen die wieder auf die Piste zurück. Dort haben die Russen bei ihrer Kopie müssen abweichen, weil sie das nicht fertig gebracht haben. Und darum wäre das System wahrscheinlich auch an der Ökonomie gescheitert, weil die teuersten Teile sind, wären dann nicht retourgekommen. Das ist beim heutigen Shuttle schon da, aber dann braucht es noch die seitlichen Triebwerke, die Feststofftriebwerke. Und die birgt man auch. Die gehen etwa in 40 km Höhe, Stück im Meer raus, gehen die weg, haben aber schon so eine grosse Geschwindigkeit, dass sie noch bis 250 und mehr Kilometer ins Meer rausgehen, spitz vor ein Wasser gehen, am Fallschirm, und dann borgen werden. Die schleppt man am nächsten Tag nach Cape zurück, nimmt sie auseinander, putzt sie wieder mit Wasserstrahlen, verwendet sie immer und immer wieder. Das ist ein bisschen ein heikler Teil, da wären wir froh, wenn man sie nicht bräuchte. Und eigentlich bei der nächsten Generation, die ganzen Bemühungen gehen dahin, die Starthilfetriebwerke nicht mehr müssen zu benutzen, dass die völlig wegfallen, dass also eigentlich der Raketenteil an einem Stück kann fliegen kann. Und das bedingt natürlich noch, dass man den Tank, der jetzt extern ist, für den Sauerstoff und den Wasserstoff, die 600 Tonnen flüssig Sauerstoff, die über 100 Tonnen flüssig Wasserstoff, dass die irgendwie in diesen Tank von einem Orbiter integriert sind. Das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung. Und es dürfte wahrscheinlich schwierig werden für andere Länder, wo die erste Generation nicht schon mitgemacht haben, die zweite, den Sprung überhaupt zu wagen und von Anfang an so einen Shuttle zu bauen. Also es wird wahrscheinlich lang gehen, bis noch jemand da ist, der wieder einen Raumtransporter bauen kann. Das ist vielleicht bemerkenswert, die Feststellung, weil am Anfang, also vor den 16 Jahren, im 81, wo man den gebaut hat, da hat man in allen Schweizer Zeitungen schon können lesen, dass der Russische besser sei und weiss ich was alles. Und Fachleute haben schon damals gewusst, also dass man froh kann sein, wenn der richtig läuft und für jemand anderen dürfte es schwierig sein. Und die Skeptiker, also die Realisten, die gewusst haben, wie schwierig dass es ist, einen Shuttle zu bauen, die haben recht bekommen.
Etwas, was an diesem Flugzeug faszinierend ist, es ist ja ein reines Segelflugzeug.
Richtig. Man hat ganz am Anfang hat man sich überlegt, ob man noch luftatmende Kerosentriebwerke einbauen soll, damit man eben im Notfall, wenn man runterkommt und die Piste um ein Stück verfehlt hat, nochmal eine Runde fliegen und dann landen. Wo man das aber durchgerechnet hat, dass man nochmal relativ schwere Jettriebwerke auch noch müsste rein tun. Und noch einen kleinen Vorrat an Kerosin. Da hat man sich gesagt, nein. Das geht alles eins zu eins an der Nutzlast vorbei. Und vor allem Computersteuerung hat solche Fortschritte gemacht, dass man nicht nur können den Piloten das überlassen, sondern dass man zwischendrin alle diese Zwischenflugphasen immer auch noch der Automatik können überlassen. Und das effektiv das Management von deren Energie, das weiss ja jeder Segelflüger, dass er muss schauen, dass seine Höhe, also eigentlich seine Energie so lange hebt, bis er so nah ist am Flugplatz oder am Landeplatz, dass er kann wählen, wo man dann nachher die letzte Kurve, wie steil er die noch machen, dass er das noch drin rein hat. Also, wo man sieht, dass man das dann rechnerisch auch noch machen kann, sodass man aus dieser grossen Höhe, das fängt ja an mit Kurven, S-Kurven, wo man bei Mach 18 bis 24 fliegt, dass das am Schluss auf einer Flugbahn, wo ja sich hinzieht in der Länge, auf etwa 8.000, 9.000 Kilometer, nachdem man eintritt in die Atmosphäre, also nachdem man etwa 122 Kilometer ist das definiert, nachdem man die ersten Spuren von der Atmosphäre gespürt, nicht? Mit ganz weniger Verzögerung, bis dann nachher zur Piste, also 8.000 Kilometer in der Länge und bis zu ohne weiteres 1000 oder noch mehr Kilometer in der Quere, wo man wählen kann. Das ist wichtig in der Quere, weil die Erde dreht ja immer unter der Flugbahn. Und wir reden jetzt schon gehört vom Nicolier, also man macht 16 Umrundungen von der Erde, die Erde dreht rund einmal weg. Man muss also, wenn wir jeden Punkt, den können erreichen, zu jeder Zeit, aus der Umlaufbahn, dann muss man immer noch ein bisschen Toleranz haben, links oder rechts, wo man das noch kompensieren kann, wo eben die Flugbahn, ein Orbit später, anderthalb Stunden später, nicht genau am gleichen Ort, durchgeht. Also, je nachdem, wie ich Neigung habe, verschiebt sich das immer wieder ein bisschen. Die Erde dreht ja nach Osten, wir kommen also immer ein bisschen westlicher. Und, darum ist es oft so, dass man einmal könnte runterkommen im Kennedy Space Center. Wenn man es dort verpasst hat, kann man nochmal ein bisschen an der Westküste probieren und dann muss man wieder warten. So geht das.
Etwas, was mich beim Space Shuttle fasziniert hat, ist die Tatsache, dass man früher immer die Astronauten hat gesehen, so in diesen Monturen. Und mit Atemgerät und weiss der Gucker was alles. Und jetzt plötzlich haben die eben die da angelächelt, in die Kamera gelächelt, mit T-Shirt und völlig locker, lässig. Also die Innenausstattung von der Requita muss ja irgendwie revolutionär sein.
Das hat man beim Space Shuttle von Anfang an wollen haben, dass also man eigentlich in sogenannten Hemdsärmel, Shirt-Sleeve-Environment, kann fliegen. Aber wir alle wissen, dass zwischen ihnen der Challenger-Unfall passiert ist. Nach dem Challenger-Unfall hat man während dem Aufstieg wieder eine neue Devise rausgegeben. Man startet also zumindest nicht mehr in Hemdärmel, sondern man hat den Druckanzug, sodass man im Notfall die Atmosphären entweichen sollte, nicht gerade sofort mit dem Verlust von den Astronauten rechnen muss. Weil Vakuum halten wir nicht lange aus. Und das gilt jetzt immer noch. Wenn sie dann oben sind, wenn sie gut angekommen sind, und der Nicolai hat das auch gesagt, das sagen alle Astronauten, die sagen sogar, sie haben Angst. Die haben Angst beim Start, weil 1 zu 100, das ist ein russisches Roulette. Das sind sie sich bewusst, nicht? Und das ist die kritischste Phase. Es ist also nicht die Landung, es ist der Start. Und dort, während dieser Phase, tragen sie ihre Druckanzüge für in Bereitschaft. Und sobald sie oben sind und nachher wissen, so jetzt ist das Gröbste durch, dann tauchen sie auf und dann freuen sie sich natürlich auch. Die einen, die das erste Mal oben sind, die Erde sehen und dann auch das einmalige Gefühl von der Schwerelosigkeit haben, wo, ja, wenn wir gehört haben, in den ersten 24 Stunden nicht oft so angenehm ist.
Wir kommen nachher auf die Gefahren noch ein bisschen sprechen, aber zuerst mal eine kleine musikalische Pause. Thank you. Stanek, ihr seid vorher schon selber auf das Thema Gefahren gekommen. Wir haben ja auch ein schlimmes Unglück erlebt mit dem Challenger, der verunglückt ist. Und da hat man in dem Zusammenhang, hat auch der Herr Nicoli geredet von Fehlern. Was können überhaupt für Fehler passieren? Was sind für Fehler möglich, wo man vielleicht gar nichts dafür kann? Und was ist denn eigentlich beim Challenger passiert?
Fehler sind sehr oft Verkettung von unglücklichen Umständen, von denen jeden Einzelnen noch nicht würde lange für ein Unglück, aber wo dann in der Kombination das ergehen und auch nicht vorhersehbar sind. Da ist es eine lange Geschichte. Zum einen hat man einmal gewusst, man braucht die Feststofftriebwerke. Es hat bei der NASA viele Leute gegeben, die sich erinnert haben, was der von Braun gesagt hat, der in jungen Jahren experimentiert hat und Freunde verloren hat wegen Feststofftriebwerk. Es ist einfach gefährlich. Ein Feststofftriebwerk ist nicht kontrollierbar und man hätte die eigentlich nicht gern gehabt. Vor allem nicht in dieser Grösse. Und die Grösse hat es mit sich gebracht, dass man sie segmentieren musste. Man hat nicht wollen, die Fabrik, die die Güsse in Florida aufstellen. Florida hat sonst schon genügend Steuergelder bekommen. Man hat das wollen an der Westküste machen, wo es andere Staaten hat. In dem Fall der Staat Utah mit der Firma Thiokol, wo hat können die herstellen. Aber am Stück hat man die 50 Meter langen Stahlröhren mit 3 Meter Durchmesser nicht wollen, nicht können herstellen und nicht transportieren. Und die Segmentierung in mehrere Stück hat es dann erlaubt, die mit der Eisenbahn zu bringen, nachdem man sie gegossen hat. An der Westküste. Nur, die muss man wieder zusammensetzen. Eine 1. August-Rakete ist auch wenn sie aus Karton ist, die ist ja so ein Stück. Wenn man die müsste zusammensetzen mit Kläuberli in der Mitte, dann würde man immer sagen, ja, hebt das in der Mitte. Und das ist nicht leicht. Da hat man etwa 150 Bolzen gehabt und man hat das schon abdichtet zwischen denen. Aber man hat die Gefahr vielleicht ein bisschen unterschätzt. Man hat das nicht so gemacht, dass wenn ein Überdruck entsteht, dass es erst recht zudrückt. Wir alle wissen, dass wenn wir etwas zusammengesetzt haben und müssen auseinanderreissen, dass es oft so ist, je mehr wir reissen, desto mehr heben sie zusammen. Und so sollte man es konstruieren und das hat man nicht. Das war einmal der eine Fehler, der passiert ist. Zum anderen hat man gewusst, dass man die heissen Gas muss durch einen Dichtungsring an zwei Stellen daran hindern, dass sie austreten, dass die heissen Gas dann irgendwie noch sich noch durchfressen und eventuell sogar ein Loch reinfressen, wenn sie heiss genug sind. Und dass das Gas dann rausgeht. Und die Gummi hat man so konstruiert, dass sie bei normaler Temperatur eine grosse Viskosität haben, also dicht sind, dass sie aber bei geringen Temperaturen, die in Florida ja wirklich selten sind, hart werden. Das ist also ein Spaghetti geworden, ein ungekochtes Spaghetti, nicht der Gummiring. Und jetzt ist genau in dem Januar 1986 das passiert. Es gibt Aufnahmen, wo man dann Eiszäpfe sieht, nicht, am Schüttel abhängen. Verstärkt noch durch das, dass die kalte Luft am externen Tank vorbeigeht, wo es minus 250-gradigen Wasserstoff und minus 180-gradigen Sauerstoff drin hat. Und unheimlich kalte Luft bei einem leichten Luftzug dann an diesen Dichtungsring vorbeigeht. Und jetzt hat man das gewusst, es ist gefährlich, aber jeder, der sich noch erinnert, wie der Start verschoben worden ist, das ist also ein Nervenklavier sondergleichen gewesen, hat begriffen, dass einige da gewesen sind, die gesagt haben, so, jetzt gehen wir mal. Und dann hat man noch mal gefragt, einen Verantwortlichen, der da gewesen ist, können wir gehen unter diesen Umständen, können wir nicht gehen? Und der hat gesagt, wir gehen noch. Wir haben Leute, die am Cape sind, gesagt, der hätte sie gekannt. Also der hätte gerne mal ein Bier getrunken und sie gerne fischen übers Wochenende. Der hätte wahrscheinlich wollen fischen übers Wochenende. Also das sind manchmal so einfache Gründe, die irgendeinen Verantwortlichen dazu bringen, den falschen Entscheid zu treffen. Andere bei dieser Firma haben gesagt, um Himmels Willen nicht, wissen wir nicht mehr. Aber das ist doch schon einige Jahre her gewesen, seit der Shuttle gebaut worden ist. Die eigentlichen Konstrukteure, die Ingenieure, sind zum Teil nicht mehr da gewesen. Also die noch aus erster Hand von der Test her gewusst haben, wie viel es mag leiden und wie viel nicht. Und all das hat es mit sich dann gebracht, dass unten dran heisses Gas rausgekommen ist, sich durchgefressen hat. Das hat sich längere Zeit rausgefressen. Ich habe Aufnahmen gesehen, also Teleaufnahmen vom Start am Anfang, dass schon im ersten Moment, wo die Triebwerke gezündet hat, schon eine schwarze Wolke unten rausgekommen ist. Das ist also schon dort nicht ganz dicht gewesen. Aber 73 Sekunden hat sich das durch, wenn ein Schweißbrenner durchbrennt. Später hat man es dann gesehen auf den 35 mm Aufnahmen, die sie gemacht haben, wo es auf der Seite schon ein bisschen rausbrennt, bis dann nachher fatalerweise am Befestigungspunkt losgeschert hat. Der obere Befestigungspunkt hat noch gekippt. Und dann ist das wie eine Schere weg, hat oben im Spitz sich in Sauerstoff-Wasserstoff-Tank gedrückt, hat die Gas freigesetzt. In dem ungeheuerlichen Luftstrom geht das Knallgas natürlich sofort hindern, wo es brennt, entzündet sich, und das ist die Explosion gewesen, die man in Sekundenbruchteil gesehen hat. Und da haben die Astronauten an sich keine Chance gehabt, zum Überleben. Das ist auch ein Notfall, den man nicht hätte können testen. Man hat immer gewusst, es könnte so etwas passieren, aber da damit hat man eigentlich nicht gerechnet gehabt. Man hat den Astronauten ja gefunden. Nach sehr langer Zeit, das ist in der Grösse von einem Schweizer Kanton, hat man da durch das ganze Meeresboden abgesucht. Das ist allein, wäre eine Story wert, wie viele Monate man dort und das zusammengesetzt hat, das Puzzle, und genau bewiesen hat, dass das, was ich jetzt gesagt habe, passiert ist. Man hat also die Eindrücke sogar aus diesen Trümmern gesehen, die bestätigt haben, wie der reingeschert ist. All das hat man gewusst, aber man hat nie bekannt gegeben, ob die Astronauten wirklich jetzt das noch überlebt haben oder nicht. Man hat gesagt, Reini hat noch versucht, den Helm nochmal anzuziehen und so weiter. Also es hat die Mühen also gemerkt, der eine hat ja gesagt, oh oh, das ist noch auf dem letzten Band, das ist noch drauf, also oh oh. Der hat schon gemerkt, dass Beschleunigungskräfte auftreten, eben die Scherbewegung, wo dann auch der Astronaut, der ist auch eine kleine Trägheitsnavigation, der spürt das im Sitz, ne, der hat sich etwas bewegt. Und das ist die kritischste Phase gewesen, also Maximum Dynamic Pressure. Das ist dann, wenn die Luft noch nicht so dünn ist und die Geschwindigkeit schon so gross, dass es am meisten schüttelt. Weiter oben ist er schnell, aber da ist man im Vakuum, da schüttelt es nicht mehr. Weiter unten ist die Luft dichter, aber er ist noch langsamer. Und das gibt so eine Phase, gerade in dieser Höhe, so um die 14 Kilometer, wo es geklopft hat. Und heute weiss man, es hätte nicht müssen sein, aber eine Verkettung, da hat man es immer leicht zu sagen, wann man hätte müssen. Also das hätte halt einmal können kommen.
Ich mag mich besinnen, zu der Zeit ist ein ziemlich grösserer Reportage gekommen, in einer grossen deutschen Zeitschrift. Und da hast du von einem Recherchieren, was so genau noch nie passiert ist, geredet. Und haben gesagt, dass sogar sich ausfindig gemacht wurde, dass einer von den Astronauten oder eine Astronautin hat einem Kumpan während dem Sturz zurück ins Meer versucht, Sauerstoffmaske anzulegen. Die haben also sehr detaillierte Angaben gemacht, dann wäre das also gar nicht wahr.
Es ist denkbar, so wie Sie es mir jetzt sagen, das sieht ganz aus, als ob inoffizielle Meldungen raus wären, die natürlich von der NASA weder bestätigt noch dementiert wird, wenn sie nicht wollen, dass die Information rausgeht, aber dass irgendjemand, wo über die Resultat voll informiert war, da mal etwas sagt, die Chance ist relativ gross. Man weiss dann nachher einfach nicht offiziell, was ist Vermutung und was ist nicht Vermutung.
Allenfalls, wenn es so etwas, nehmen wir mal an, das wäre wahr, hätte man nicht zum Beispiel können vorgesehen, mit einem Fallschirm die Kapsel noch zu retten?
Das eigentliche Cockpit ist eine Druckkammer. Und die hat den Druck ziemlich gerade am Anfang schon verloren. Also die war nicht mehr dicht gewesen. Man müsste also das ganze Cockpit noch konsequenter luftdicht bauen. Und nachher, nach so einer Explosion, wobei ich weiss, ich habe die Zahlen nicht gehört, was passiert, also welche Beschleunigungskräfte auftreten durch die Explosionswolke, nicht? Da wird ja alles angehalten. Nach kurzer Zeit, je nachdem, ich will ja richtig, zuerst vielleicht noch ein bisschen beschleunigt und nachher, weil man keinen Antrieb mehr hat, im Luftwiderstand wird da verzögert. Und das sind zum Teil Beschleunigungskräfte in die falsche Richtung, also in Gurten rein, statt in den Sitz rein. Wie viel, das habe ich nie gehört, das weiss ich auch nicht, aber nachher müsste man die Kapsel noch, also das Cockpit noch fallen lassen, ein Stück weit. Und dann erst, wenn also die Flammen vorbei sind, wenn nichts mehr brennt rundherum und wenn sich die wirklich gelöst hat von allem anderen, dann kann man einen Fallschirm aufmachen. Und die kann dann verhindern, dass man so mit 500 Stundenkilometer auf die Meeresoberfläche platzt, sondern dass man langsam runterkommt. Und dann wäre es nur noch eine Frage vom Bergen. Also wenn man das könnte machen. Aber es ist auch im heutigen Shuttle nicht so. Es hat keinen Schleudersitz, es hat keinen Fallschirm. Es ist auch nicht das eingebaut worden, dass man eben die Kapseln rausschiessen würde. Die Kapseln, die dann ein Cockpit für sich wäre, nicht? Weil das hätte andere Probleme gegeben. Also man hat das Gefühl gehabt, es sei besser, dass man die Anstrengungen und die Kosten investiert, um den Shuttle an sich sicherer zu machen. Das war die bessere Investition gewesen. Und bis jetzt sieht es aus, als ob es richtig wäre. Das ist der 26. Flug, Moment, der 25. Flug gewesen. Vom 26. bis zum 81. ist wieder alles gut gegangen.
Man tut ja bevor dass man definitiv die Rakete starten lässt, sollte man ja sehr viel Sicherheitskontrollen machen. Der Computer kann bis Sekunden vor dem Start kann er jederzeit abbrechen. Und der Vorgang, den ihr vorher beschrieben habt, dass man also bereits beim Startfeuer, beim Zünden von der Rakete, hat schwarze Wolken gesehen, ist das etwas, was man nicht hätte können in die Sicherheitsmaßnahmen einbauen, dass der Stopp noch wäre gekommen?
Es ist so, die Aufnahme hat man gemacht eigentlich nicht zum Schauen, ob dort etwas rauskommt, sondern um zum Beispiel zu schauen, ob der Abbrand unrichtig ist, wie das aussieht und so, wenn irgendetwas wäre. Das sind Filmkameras, die wir zuerst müssen entwickeln mussten. Wo wir den Film zuerst müssen entwickeln mussten. Das sind nicht Live-Kameras. Wenn es eine Live-Kamera gewesen wäre, mit einem Tele, wo an dieser Stelle geschaut hat, ob schwarze Wolken rauskommt, hätte ich das auch nicht mehr genüsst. Weil in dem Moment, wo er weg ist, kann der gar nichts mehr machen. Den muss man fliegen lassen. Es ist sogar so, wenn ein Shuttle müsste einmal notlanden, er muss das Teststofftriebwerk ausbrennen lassen. Und dann kann er sie abwerfen. Und dann kann er durchaus im Meer raus, mit einer gewissen Vorwärtsgeschwindigkeit ins Meer raus, kehren um 180 Grad und seine Shuttle-Triebwerke ausbrennen lassen, bis er keine Most mehr hat, in die verkehrte Richtung. Und in dem Moment, wo dann der andere Tank ausbrennt ist, mit dem Orbiter wieder zurücksegeln, Escape, das ist Abort-to-Launch-Site. Wie das heisst, also der Notabstieg wieder zum Startplatz zurück, das hätte man noch nie müssen machen, das scheint eine sehr rauche Sache. Also das machen sie ganz ungern, aber das wird im Simulator immer wieder geübt. Das wäre das Einzige, was man machen könnte, aber auch das immer nur, wenn die Feststofftriebwerke ausbrennt sind. Und in dem Moment, wo die zünden, haben, kann man nichts mehr machen. Und das war die Einwand immer vom von Braun. Der hat gesagt, die kann man nicht abstellen, ein Flüssigtriebwerk, da kann man die Pumpe abstellen und dann läuft nichts mehr. Bei den Feststofftriebwerken gibt es schon auch Möglichkeiten, einen Abbrand zu stoppen oder so, aber nicht bei diesen grossen.
In dem Zusammenhang fällt mir etwas anderes ein. Eine Ariane 5 Rakete ist einmal in der Luft explodiert und im Nachhinein hat es geheissen, das sei, weil ein Putzlappen irgendwo in der Rakete ist vergessen wurde. Das ist ja wahnsinnig, wenn man bedenkt, dass so eine Kleinigkeit so eine Katastrophe kann auslesen. Also überrascht es mich nicht, dass der Nicolai von Abenteuer redet.
Das ist richtig und man muss noch bedenken, dass die Ariane, das ist ein Ariane 4 gewesen, was Sie jetzt angesprochen haben, die ist dann unbemannt, das heisst, dort gelten weniger strenge Sicherheitsvorschriften. Was für mich besonders bekannt war, ist bei diesem Putzlappen-Problem, ist, dass es in einer sogenannten Wasserleitung war. Das ist das erste Mal, dass mir bewusst worden ist, dass es in einer Ariane in einer Wasserleitung hat und dass es 4 Tonnen Wasser hat. Und das hat man hat offenbar einen instabilen Abbrand in einem Triebwerk gehabt mit Vibrationen, wo man nur hat können. Dadurch löst man Wasser reingespritzt. Also der von Braun hat das auch schon gewusst. Der hat ja Alkohol-Wasser-Gemisch genommen, damit die Triebwerke nicht zu heiß werden. Und offenbar die uralte Idee aus den 30er, 40er Jahren hat man dann nochmal aufgenommen und hat auch in der Ariane offenbar nochmal ein bisschen Wasser. Sonst hätte man nie, wenn der Putzlumpen nicht gewesen wäre, hätte man auf der ganzen Welt nie erfahren, dass die noch mit Wasser müssen, ein bisschen löschen, dass der Brand nicht allzu heiß wird. Aber das war das Problem von der Ariane 4. Nicht? Also das Ariane 5 ist ja wieder eigentlich etwas gewesen, was bekannt genug gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Also das ist an sich eher eine kürzere Geschichte. Die ist so tragisch, dass sie noch kürzer ist. Wir alle erinnern uns, oder, wie man das inszeniert hat, der erste Ariane 5 Start, das war die Rakete, die man in Europa von A bis Z allein konzipiert hat und wo man auch gesagt hat, die wird gut fliegen, das haben wir so gut getestet und die ist am lächerlichsten, ist die gescheitert. Das ist nicht an der Feststofftriebwerk, wo man ja noch begreifen würde, sondern an der Steuerung. Oder, was ich gehört habe, wo sie explodiert war, ist, dass also nicht Feststofftriebwerke explodiert sind, sondern dass die Navigation ausgestiegen ist. Das ist ein Softwareproblem. Das Einzige, was sie testen können, ist Software. Wenn dort etwas schief geht, dann ist es fast unverzeihlich. Und am Schluss hat man nachher gesagt, es kommt effektiv auf das raus. Die französische Firma ist ihrer Sache so sicher gewesen. Man weiß, Franzosen, die haben ihre Vorstellung von ihrem Können und so, zu Recht auch. Die gehen eigene Wege und sind stolz drauf. Aber das kann gefährlich sein. In dem Fall ist es fatal gewesen. Bei denen scheint, so hat man es dann formuliert, die Devise gegolten, dass eine Software richtig ist, bis jemand das Gegenteil beweist. In Amerika gilt eine Software als falsch, bis jemand beweist, dass sie richtig ist. Und die haben der Backup-Computer mit der identischen Software gehabt. Das heisst, im Abstand von Millisekunden hat es jedes Mal den gleichen Blödsinn gemacht. Nicht? Und warum? Weil man einen Blindarm im Programm drin lassen hat von der Ariane 4. Die Ariane 4 hat noch nicht die Möglichkeit gehabt, ganz kurzfristig Startabbrüche zu machen und wieder weiterzugehen. Weil Trägheitsnavigation wegen der drehenden Erden und allen möglichen Faktoren, die muss immer wieder nachgeführt werden. Der Computer muss immer wieder die richtigen Anfangsbedingungen haben für den Moment, wo er weggeht. Und die Trägheitsnavigation auch mechanisch muss geführt werden und dann losgelassen werden im richtigen Moment, dass die dann kann sagen, was ist senkrecht und waagrecht und welche Beschleunigungen wirken in den verschiedenen Richtungen. Die Ariane 5 hat die ähnliche Software nicht mehr gebraucht, weil die hat ein anderes System gehabt. Und man hat die reingelassen. Hat jemand gesagt, nein, das nehmen wir nicht raus, dann müssten wir ja alles neu testen, wenn wir das Programm rauslassen. Und dort drin, mit ein paar falschen Zahlen, hat es nicht können Zahlen umwandeln, wenn man also manchmal Integer umwandelt, also ganze Zahlen umwandelt, dürfen die nicht aus einem bestimmten Bereich raus. Oder wenn, dann müsste die als Betriebssystem vom Computer gemeldet werden, jetzt ist ein Ausnahmefehler passiert, lasst das Resultat einfach weg, nehmt den wieder das nächste oder so etwas. Nicht? Aber wenn man also sagt, den Computer hängen lassen, wenn sie einen PC haben, der hängt nachher nicht. Und beide haben es gleich. In Amerika ist das anders im Space Shuttle. Da hat man dreimal die gleiche Software. Weil wie wollen sie sagen, welche das Recht hat? Wenn sie zwei haben, der eine hat Recht, der andere falsch. Wenn sie zwei, die es gleich haben, gleich Resultat, dann haben die wahrscheinlich Recht und der, der ein anderes Resultat hat, falsch. Wenn ein Hardwarefehler ist, dann brauchen sie aber noch einen vierten Computer, der die steuert. Und wenn möglich noch einen fünften, der nochmal eine andere Software hat von einem anderen Team, der nicht den gleichen Softwarefehler hat. Dort sind es also fünf Computer im Space Shuttle. In der Ariane 5 hat es komischerweise nur zwei gehabt. Und jetzt weiss man, das genügt in dieser Form nicht. Und darum geht es auch, ich habe gehört, bis im nächsten Sommer. Also der, der jetzt kommt, also 97, bis man den nächsten Flug wieder macht. Und das sind grosse Verluste gewesen, eine halbe Milliarde für die Ariane und eine halbe Milliarde für die mehreren Cluster-Satelliten, wo man gerade von Anfang an, man ist sich sicher gewesen, dass es geht, teure Satelliten reintun hat. Also wir haben früher sehr oft gehört, kritische Bemerkungen, wenn man in Amerika Unfälle hat und so. Und bei uns ist es gerade beim ersten Mal. Und denken wir mal zurück, Mondrakete 13 Mal geflogen, viermal grösser, schwerer als ein Ariane 5. Damals mit diesen primitiven, relativ primitiven Steuerrichtungen 13 Mal gestartet, 13 Mal richtig geflogen. Und wir machen es einmal zu einer Zeit, wo man die Software zum Raketen